Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Gleiches Wochenende, dann haben wir es geschafft. Und vorher erklären wir noch die wichtigsten Fragen. Ist 5G, der superschnelle Mobilfunkstandard, gefährlich für unsere Gesundheit? In Genf wurde jetzt das Aufstellen von 5G-Mobilfunkmasten abgebrochen, weil die Strahlung angeblich zu gefährlich sei. Handy ans Ohr, was passiert denn da eigentlich?
Das ist mehr oder weniger derselbe Effekt, als wenn Sie Ihre Tasse Wasser oder Ihr Tiefkühleintopfgericht in die Mikrowelle stellen. Bloß, dass natürlich eine Mikrowelle dort mit wesentlich höheren Leistungsintensitäten arbeitet als so eine Basisstation.
Christian Bornkessel, er steht mit Klemmbrett und Messgerät im Labor und er misst die 5G-Strahlung. Mit ihm sprechen wir über die Risiken. Außerdem wollen wir klären, ob Opa Nazi war. In der aktuellen Umfrage gehen nämlich die meisten davon aus, dass unsere Großeltern Opfer und nicht Täter zur NS-Zeit waren. Wir haben euch in Berlin gefragt.
Ich glaube, mein Urgroßvater war auch NSDAP-Mitglied. Aber so viel weiß ich auch nicht über ihn. War halt mein Urgroßvater.
Ich finde es sehr wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, weil das ein großer Teil der deutschen Geschichte ist. Und wenn man auch noch Zeitzeugen hat, die das noch miterlebt haben und einen bildlich auch darstellen können, dann ist das natürlich eigentlich ein Geschenk.
Und wer darf eigentlich bestimmen, wer in seiner Wohnung wohnt? Heute gab es ein Urteil in einem Airbnb-Fall. Das Urteil und seine Folgen für die Vermietung oder Untervermietung, auch das gibt's jetzt in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist super einfach, eine Wohnung zu finden oder auch seine eigene zu vermieten mit Portalen wie zum Beispiel Airbnb. Allerdings gibt's nicht nur in Deutschland mittlerweile auch immer wieder Diskussionen darüber und das aus verschiedenen Gründen. Meistens geht's um die Kritik, Touristen nehmen anderen Leuten den Wohnraum weg. Anne Zuber aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Heute hat der Bundesgerichtshof ein Urteil zu Ferienwohnungen gefällt. Worum ging es da genau?
Da ging es um eine andere Frage. Da ging es nämlich um die Frage, wenn mir eine Wohnung gehört und ich vermiete die an Feriengäste, dürfen mir meine Nachbarn das verbieten, nur weil sie nicht wollen, dass ständig fremde Leute im Hausflur sind?
Und dürfen die Nachbarn das verbieten?
Nee, sie dürfen es nicht. In dem Fall vor Gericht ging es um eine Eigentümergemeinschaft aus Papenburg im Emsland. 8 Parteien. Eine Eigentümerin hat ihre Wohnung regelmäßig als Ferienwohnung vermietet. Die anderen hatten keinen Bock mehr auf fremde Leute im Haus und haben dann in einer Eigentümerversammlung beschlossen, das verbieten wir jetzt. Und zwar über den Kopf der Ferienvermieterin hinweg. Und die hat deshalb geklagt und Recht bekommen, und zwar mittlerweile schon von verschiedenen Gerichten. Der BGH ist jetzt die letzte Instanz.
Wie begründet das Gericht all das?
Die Richterinnen und Richter sagen, der Eigentümer oder auch die Eigentümerin darf bestimmen, wer in seiner oder ihrer Wohnung wohnt und er darf in seinen Rechten auch nicht nachträglich eingeschränkt werden. Darauf muss er sich verlassen können, sagt Richterin Christina Stresemann.
Ein Vermietungsverbot bedarf daher der Zustimmung aller Wohnungseigentümer. Auch Vermietungen von kurzer Dauer oder bestimmter Art, etwa die Vermietung als Ferien- oder Werkswohnung, können nur mit Zustimmung aller Wohnungseigentümer verboten werden.
Die Richterin sagt, die Miteigentümer haben nur dann eine Handhabe, wenn die Feriengäste tatsächlich Lärm machen oder Dreck oder sonst wie gegen eine Hausordnung verstoßen. Aber einfach zu sagen, ich will nicht ständig fremde Leute im Haus sehen, das ist als Begründung zu wenig.
Heißt, wenn ich als Mieterin, als Mieter meine Wohnung untervermiete, das hat ja jetzt nicht gleich jeder Eigentum, ne? Dürfen die Nachbarn auch nie dazwischen funken?
Ja, also wenn du das mit deinem Vermieter abgesprochen hast, was du auf jeden Fall ja machen solltest, und der bleibt weiter, auch bei seinem Ja, dann können ihn die anderen Eigentümer nicht überstimmen.
Was ist mit den Regeln, die einige Städte in den letzten Jahren eingeführt haben, wenn es um Airbnb geht?
Das ist eine andere Nummer, das nennt sich Zweckentfremdungsverbot. Da geht es ja, wie du am Anfang schon gesagt hast, darum, dass Wohnungen, die als Ferienwohnungen vermietet werden, nicht mehr auf dem normalen Wohnungsmarkt auftauchen und das den Wohnungsmangel verschärft. Dagegen gehen einige Städte ziemlich strikt vor mittlerweile, Berlin zum Beispiel oder München oder Hamburg. Wer in Berlin an Feriengäste vermieten will, braucht dafür eine Genehmigung, die dann auch was kostet. Wer es trotzdem macht und erwischt wird, muss ein Bußgeld zahlen. Auch in Hamburg muss man sich vorher registrieren lassen. Und jeder darf nur noch 2 Monate im Jahr an Gäste vermieten. Allerdings muss man sagen, es ist für die Städte extrem schwierig, das überhaupt zu kontrollieren. Vor allem, weil Airbnb die Daten seiner Nutzer gar nicht rausgibt.
Der Bundesgerichtshof hat sein Urteil gesprochen zu Ferienwohnungsplattformen wie Airbnb. Und er sagt, der Eigentümer kann entscheiden, ob Touristen in seiner Wohnung wohnen oder nicht. Andere Eigentümer im Haus können ihm das nicht einfach verbieten. Die Informationen dazu, die kamen aus unserer Nachrichtenredaktion von Anne Zuber.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit 4 Wochen wird geboten bei der Versteigerung des superschnellen Mobilfunkstandards 5G. Bis Ende 2022 sollen 98% der Haushalte sowie Autobahnen und andere Strecken ja mit diesem schnellen mobilen Internet versorgt sein. Ja, aber ist es wirklich so eine gute Idee? In Genf, der Schweiz, hat man jetzt den Ausbau von 5G-Mobilfunkantennen abgebrochen. Grund? Nicht gut für die Gesundheit, und Gleiches hat man auch in Brüssel rausgefunden. Wie gefährlich ist 5G wirklich? Darüber habe ich heute mit Christian Bornkessel gesprochen von der TU Ilmenau. Ich wollte von ihm wissen, ob ich in Zukunft mein Handy nur noch über Freisprechmodus nutzen muss, weil die Strahlung am Ohr sonst zu hoch wäre.
Wenn die ersten 5G-Handys auf den Markt kommen, dann werden Sie die auch im Kopfbetrieb verwenden können, denn jedes Mobiltelefon, jedes Handy, was auf den Markt kommt, wird entsprechend auf die Strahlung getestet und wird nur zugelassen, wenn es dort entsprechende Grenzwerte einhält.
Was sagen Sie, wie gefährlich ist 5G?
5G ist nicht gefährlicher, das heißt genauso ungefährlich wie die Mobilfunkgenerationen, die wir im Augenblick haben. Wir haben ja im Augenblick 4G, also LTE, UMTS, GSM, und alle diese Technologien sind in den letzten Jahren ausgiebig medizinisch erforscht worden. Wir hatten dort vor einigen Jahren ein großes deutsches Mobilfunkforschungsprogramm mit dem knappen Fazit: Die Grenzwerte schützen uns vor bekannten gesundheitlichen Gefahren und wir haben auch keine neuen Anhaltspunkte für bislang noch unerkannte Gefahren gesehen, die uns veranlassen müssten, jetzt die Grenzwerte in Frage zu stellen.
Jetzt sagen Sie, 5G ist nicht gefährlicher als den Mobilfunkstandard, den man jetzt schon hat. Aber trotzdem hat man ja in Genf und in Brüssel damit aufgehört, Mobilfunkantennen mit diesem 5G-Standard auszubauen.
Das hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass man eben in der Tat bestimmte Probleme hat, ein funktionierendes 5G-Mobilfunknetz auszubauen, wenn die Grenzwerte eben deutlich unterhalb dieser ICNUP-Empfehlungen sind. Es ist so, dass jede neue Mobilfunkanlage, das ist in Deutschland so, das ist in vielen Ländern auch so, quasi von den Regulierungsbehörden überprüft wird, ob sie überhaupt aufgebaut werden darf. Sie darf in der Regel nur dann aufgebaut werden, wenn in die Sicherheitsabstände, das heißt in diese Bereiche, wo irgendwelche Grenzwerte überschritten werden, keine Personen reinkommen dürfen. Und dort ist es eben so, dass 5G ja nicht alternativ zu anderen Mobilfunktechniken aufgebaut wird. Das heißt, auf Stationen aufgebaut wird, wo vielleicht schon LTE, UMTS, GSM und so weiter drauf ist und diese Station eben sozusagen schon so große Sicherheitsabstände hat, dass jedes neue Funksystem darüber hinaus eben sozusagen jetzt das fast zum Überlaufen bringen würde. Das heißt, die Sicherheitsabstände so groß machen würde, dass sie eben dort in Bereiche reinragen würde, wo die Allgemeinheit Zutritt hat. Und damit ist so eine Anlage dann eben nicht mehr genehmigungsfähig.
Können wir es mal ganz plastisch machen? Wie wirkt sich denn die elektromagnetische Strahlung, nehmen wir mal so ein 5G-Netz, auf uns Menschen aus? Was passiert da, wenn wir das Telefon ans Ohr halten?
Die Grenzwertphilosophie, die wir im hochfrequenten Bereich haben, basiert darauf, dass eine Erwärmung des Körpergewebes nur bis zu einer bestimmten Temperatur zugelassen wird. Das ist mehr oder weniger derselbe Effekt, als wenn Sie Ihre Tasse Wasser oder Ihr Tiefkühl-Eintopfgericht in die Mikrowelle stellen, bloß dass natürlich eine Mikrowelle dort mit wesentlich höheren Leistungsintensitäten arbeitet als so eine Basisstation. Also hochfrequente Strahlung erwärmt Gewebe, und die Mediziner haben beispielsweise gesagt, wir wollen verhindern, dass durch die hochfrequente Strahlung sich die Körperkerntemperatur um mehr als 1 Grad Celsius erhöht. Das heißt, man kann im Prinzip sagen, dass durch die Grenzwerte für die hochfrequente Strahlung so ausgerichtet sind, dass sich die Körpertemperatur eben um 1 Grad mit einem Sicherheitsfaktor von 50 noch erwärmt. Das heißt, eigentlich nur in einem Bereich, den man persönlich überhaupt nicht mehr mitbekommt.
Und das ist so relativ gut erforscht, ja?
Die thermischen Wirkungen sind relativ gut erforscht. In den letzten Jahren wurde eben auch in diesem genannten deutschen Mobilfunkforschungsprogramm viel über hypothetische andere Wirkungen erforscht. Also beispielsweise die Fragestellung, kann häufiges Mobiltelefonieren dazu führen, dass ich ein erhöhtes Risiko für Gehirntumoren habe? Mhm. Gibt es Elektrosensibilität? Gibt es Befindlichkeitsstörungen, Schlafstörungen von Personen, die in der Nähe von Mobilfunkbasisstationen wohnen? Alle diese Fragestellungen wurden untersucht. Herausgekommen ist dort relativ wenig. Die einzige wirklich nachgewiesene wissenschaftlich-biologische Wirkung von hochfrequenter Strahlung ist eben diese Temperaturerhöhung. Und die ist durch das bestehende Grenzwertkonzept in Maßen begrenzt, dass sie für die Gesundheit unschädlich ist.
Also 5G, der schnelle Mobilfunkstandard, um den gerade in Deutschland geboten wird, ist laut Christian Bornkessel gesundheitlich nicht bedenklich. Zumindest wärmt sich unser Körper beim Telefonieren im 5G-Netz, wenn es denn dann mal kommt, nicht sonderlich auf.
Deutschlandfunk Nova Update.
Caro?
Mhm?
Geht's noch? Oder ist schon der Zenit bei dir schon erreicht?
Zenit überschritten.
Schon fertig?
Ja.
Ach, schon drüber jetzt.
Ja.
Aber dreimal muss noch geschlafen werden. Dann ist Game of Thrones großes Staffelfinale. Letzte Staffel ist angesagt. Die Wartezeit haben viele genutzt, um noch mal ein paar alte Folgen zu gucken vielleicht. Unter anderem auch das Team vom australischen Roten Kreuz. Die haben das aber nicht nur aus Jux und Tollerei gemacht, ne?
Nee, also ein bisschen Spaß hat es wahrscheinlich auch gemacht, aber es gibt auch einen ernsten Hintergrund. Die haben nämlich alle Kriegsverbrechen gezählt, die in den bisherigen 7 Staffeln von Game of Thrones begangen werden.
Was heißt genau Kriegsverbrechen?
Also tatsächlich alle Sachen, die nach den Genfer Konventionen verboten sind. Also zum Beispiel bestimmte Waffen, Folter, unmenschliche Behandlung und dass Krankenhäuser, Rettungskräfte und kulturelle Bauten und so geschützt werden müssen, auch im Krieg.
Mhm. Dann schieß mal los. Wer ist unter den Top 10 der größten Kriegsverbrecher in Game of Thrones?
Jon Snow ist auf Platz 6, weil er bei der Night's Watch auch Kindersoldaten einsetzt. Das ist ja verboten. Dann auf Platz 4 ist der Night King, vor allem wegen Sklaverei, weil die ganzen Untoten nicht wirklich freiwillig in seiner Armee sind. Und auf Platz 2 ist Daenerys Targaryen. Die lässt ihre Drachen ja öfter mal Feuer auf andere Leute spucken. Und das ist A, eine Waffe, die unnötiges Leid verursacht. Und B, verurteilt sie da Leute zu Tode, ohne dass sie einen richtigen Prozess bekommen haben. Ist ja auch nicht okay.
Nummer 1?
Nummer 1 ist Ramsay Bolton. Unter anderem foltert er Leute, öfter sieht man das. Er nimmt Geiseln und er tötet Soldaten, die schon kampfunfähig und schwer verletzt auf dem Boden liegen.
Das alles ist, muss man explizit dazu sagen, Fiktion.
Ja.
Und wenn ihr damit nichts anfangen könnt, ist das auch völlig okay. Wir grenzen niemanden aus. Es geht um Game of Thrones. Da wird ganz schön oft gegen Menschenrechte verstoßen. Das sollte mal zu denken geben, allen, die diese Serie so loben und so mögen. Das australische Rote Kreuz hat eine Liste mit den schlimmsten Kriegsverbrechen in dieser Serie gemacht. Schaut euch die Liste an im Netz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
War der eigene Opa Nazi oder nicht? Weiß man das denn? Hat man darüber vielleicht schon mit seinen Eltern, mit der Verwandtschaft gesprochen? Oder nimmt man einfach an, das kann nicht sein, Opa war kein Nazi? Das ist zumindest die Haltung, die die meisten Menschen in der Umfrage bei uns in Deutschland angeben. Der eigene Opa war in der Nazi-Zeit Opfer, nicht Täter. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert sagt uns gleich, wie man das selbst rausfinden kann und kennt die Details zu dieser Umfrage. Was war das für eine Befragung?
Also unter dem Titel Memo Deutschland – multidimensionaler Erinnerungsmotor hat das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld eine Telefonbefragung gestartet. Und zwar wurden da 1000 Personen zwischen 17 und 93 Jahren angerufen und gebeten, über ihre Erinnerungskultur zu sprechen. Und etwa die Hälfte der Interviewten gab an, mindestens einmal eine Gedenkstätte besucht zu haben, der Großteil sogar mehrmals. Und über 90% der Befragten nutzen Dokumentar- und Spielfilme als Einstieg in das Thema NS-Zeit. Und über die Hälfte, also fast 60%, berichtete auch, dass sie sich im Internet darüber informieren würden.
Also es klingt ja jetzt erstmal recht gut. Da scheint ein Auseinandersetzungswille doch vorhanden zu sein, oder?
Ja, also zumindest was das Thema NS-Zeit allgemein betrifft. Als dann die Fragen konkret an die ganz persönlichen Geschichten innerhalb der eigenen Familie gingen, ja, da gab es dann doch eher ein einseitiges Bild. Also mit Blick auf die Rolle der eigenen Vorfahren zur NS-Zeit ergab die Studie, dass in den in Deutschland lebenden Familien vor allem Geschichten von Opfern und HelferInnen zu 40% weitergegeben wurden. Aber das Wissen um TäterInnen unter den direkten Vorfahren war da vergleichsweise gering. Und die Hälfte der Befragten geht davon aus, dass ihre Familienmitglieder eben nicht zu den Mitläufern des NS-Systems gehörten. Zwar finden es 2/3 sinnvoll, sich mit der NS-Vergangenheit der eigenen Familie zu befassen, aber in der Hälfte der deutschen Familien wird darüber nie oder wirklich nur selten gesprochen. Dr. Jonas Rees, der ist Projektleiter der Studie, und er sagte dazu, dass es gerade im Kontext Nationalsozialismus eine Anfälligkeit von Familiennarrativen für Tendenzen der Umdeutung und Verdrängung geben würde. Und er sagt, es gäbe wirklich deutliche Diskrepanzen zwischen der Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung in der NS-Zeit und dem Wissen um die eigene Familiengeschichte. Als ich heute in Berlin eine kleine Umfrage gestartet habe, war zumindest der Wille zur Auseinandersetzung mit dem Thema ganz klar zu erkennen.
Die größte Auseinandersetzung gab es, weil ich eine Familientherapieausbildung gemacht habe und gefragt habe ganz viel an Großeltern und Eltern, was die zu berichten hatten.
Ich finde es sehr wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, weil das ein großer Teil der deutschen Geschichte ist. Und wenn man auch noch Zeitzeugen hat, die das noch miterlebt haben und einem bildlich auch darstellen können, dann ist das natürlich eigentlich ein Geschenk. Und meine Großmutter zum Beispiel, die war Schauspielerin am Theater und die sah aber sehr, sehr jüdisch aus. Und dann war es halt 33 dann halt irgendwann so, dass natürlich auch entschieden wurde, was am Theater läuft und was nicht und wer vor allen Dingen die Rollen besetzt und nicht. Und da kam natürlich dann schon mal der ein oder andere Offizier bei ihr in die Garderobe und hat dann so subtile Angebote gemacht. Und das war natürlich dann immer schon sehr, sehr bizarr.
Ich glaube, mein Urgroßvater war auch NSDAP-Mitglied. Aber so viel weiß ich auch nicht über ihn. War halt mein Urgroßvater.
Das sagte mir ein 15-Jähriger und da merkt man schon, ja, ach, der Urgroßvater, es ist schon total weit weg in dem Alter. Und obwohl die Befragung des Instituts aber auch positiv herausstellte, dass gerade bei Jüngeren eine stärkere gesellschaftskritische Perspektive auf die NS-Zeit festzustellen war.
Jetzt mal angenommen, ich kann mich mit meinen Groß- oder Urgroßeltern jetzt nicht mehr zusammensetzen und bei dem Gespräch mit meinen eigenen Eltern, da kommt auch nicht so wahnsinnig viel bei rum, möchte aber trotzdem mehr erfahren. Wohin kann ich mich wenden?
Also es gibt zum einen den IST, International Tracing Service. Das ist ein Online-Archiv und ein Dokumentationszentrum über die NS-Verfolgung und über befreite Überlebende. Da sind über 30 Millionen Dokumente gespeichert. Da kann man dann über eine Suchmaske selbst nach Namen forschen oder auch ein Anfrageformular ausfüllen und suchen lassen. Und suchen lassen geht auch übers Bundesarchiv. Das ist auch kostenlos. Man muss nur eine E-Mail schreiben. Thomas Herrmann vom Bundesarchiv erklärt, wie es geht.
Also Sie müssen zum einen den Namen, Vornamen und das Geburtsdatum des Urgroßvaters mindestens kennen und jede zusätzliche Information ist bei der Recherche auch hilfreich. Es kann sich dann jeder Bundesarchiv wenden. Die Erfolgsaussichten sind nur unterschiedlich hoch, je nachdem, welche Rolle jemand hatte in der NS-Zeit. Etwas vereinfacht gesagt, haben wir eher Informationen über Personen aus Opfergruppen. Das heißt, wenn die gesuchte Person Opfer von Euthanasiemaßnahmen war oder als jüdischer Bürger in den Grenzen des Deutschen Reiches von 1937 gelebt hat, dann sind die Chancen, etwas zu finden, höher als über die vereinfacht gesagt Täter.
Wenn tatsächlich dann viele Unterlagen zur gesuchten Person auftauchen, kann man sich davon Kopien schicken lassen oder wird selbst direkt ins Archiv eingeladen. Naja, und richtig Glück hat man natürlich, wenn man eine Oma hat, die selbst Tagebuch geschrieben hat.
Das war bei uns schon Thema, also mit meiner Oma ganz speziell. Mein Opa habe ich leider nicht mehr kennengelernt. Der war Pfarrer und zu Zeiten des Krieges wurde der dann auch eingezogen und war dann auch in Gefangenschaft. Aber es ist halt immer so bruchstückmäßig. Also meine Oma hat nicht oft und nicht so gern drüber geredet, weil es eine sehr belastende Zeit war. Die war auch dann ausgebombt worden, als in Rostock wohnten und so. Und es kam immer so ein bisschen raus. Aber sie hat es alles verschriftet und ich werde es jetzt irgendwann in nächster Zeit mal angehen und mal durchlesen alles.
Hoffentlich schafft sie das noch, bevor die Oma stirbt. Denn ich finde, dann kann man noch selber Fragen stellen. Und das ist meiner Meinung nach die beste Art, um Geschichte für einen selbst greifbarer zu machen.
Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert über die Recherche im eigenen System, in der eigenen Verwandtschaft. Wie man herausfindet, ob der eigene Opa ein Nazi war. Beim Bundesarchiv geht das zum Beispiel, haben wir gelernt, da braucht man Name und Adresse im besten Fall und Geburtsdatum. Und dann reicht sogar schon eine E-Mail.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, der nächste bitte. Zum Wochenende. Schnee, habt ihr vielleicht mitbekommen. Und dann Mitte nächste Woche plötzlich 20 Grad. So wechselhaft sieht's aus in der Woche vor Ostern bei uns in Deutschland. Das ist verständlich, wenn einige von euch sagen, ich flieg dann mal weg. Über Ostern nach Spanien, Portugal, Griechenland, Schweden, wo immer auch. Ist natürlich ökologisch nicht gut, klar. Aber letzten Sommer, da haben wir gemerkt, Es kann auch da zu einem richtig großen Chaos kommen im Europas Flugraum. Verspätung, Flugausfälle. Das soll jetzt alles besser werden, haben die Airlines, haben die Behörden und die Flughäfen versprochen. Ich habe über den großen Stresstest jetzt mit dem Luftfahrtexperten Kurt Schellenberg heute gesprochen. Ich wollte wissen, warum Ostern denn so besonders ist in Sachen Flugbelastung.
Ostern ist so eine Art Start in die Saison. Viele Menschen suchen ein paar warme, sonnige Tage. Aber es ist noch nicht die Hochsaison. Die geht in ganz Europa Mitte Juni los. Und dann im Juni, Juli werden wir wissen, ob alle sich gut vorbereitet haben.
Wie haben sich denn die Airlines, die Flughäfen auf diesen Ansturm an Ostern jetzt schon vorbereitet? Kann man da schon was sagen?
Ja, Ostern ist eigentlich ein Klassiker, weil alles, was zum Sommer greifen soll an Verbesserungen, das muss natürlich Ostern schon da sein. Das heißt, mehr Sicherheitskontrollen mit mehr Personal und effizienteren Durchläufen. Das heißt insbesondere, dass man, wenn jemand vorne lange braucht, den überholen kann. Das war ja bisher eigentlich an keinem Flughafen in Deutschland möglich. Andere Länder haben da sehr viel bessere Erfahrungen schon, indem man ganz legal und fair überholen kann. Wer länger braucht, braucht länger. Wer kürzer braucht, ist eben auch schneller durch die Kontrolle.
Und haben die Flughäfen und die Airlines aus, sagen wir mal, diesem Desaster 2018 mit ganz vielen Verspätungen und Flugausfällen Ihrer Meinung nach schon ihre Lehren gezogen?
Ja, die Airlines haben mehr Reserveflugzeuge sich hier in Deutschland hingestellt oder vorbereitet, dass die Flugzeuge sich eben mal unterschiedlich ergänzen können über den Tag. Sie haben gleichzeitig die Wartungsintervalle vorgezogen, sodass auch die Technik im Sommer weniger zu tun haben dürfte. Und das ist ja im Sinne der Reisenden. Und die Flughäfen haben deutschlandweit 1000 Mitarbeiter eingestellt, um am Boden schneller sein zu können.
Das war ja ein großer Kritikpunkt, nämlich diejenigen, die große Massen bewegen, sind ja zum Teil die Flugsicherung und eben die Fluglotsen. Und da hieß es ja immer, es arbeiten viel zu wenige.
Ja, die Fluglotsen, die waren letztes Jahr echt gefragt und da so eine Ausbildung 4 bis 5 Jahre dauert, bis ein Fluglotse allein tätig werden kann, kann dieses Thema dieses Jahr nicht gelöst sein. Aber die Deutsche Flugsicherung hat aus dem Ausland ausgebildete Fluglotsen eingestellt. Aber der Gesamtbedarf, das Wachstum, das die Airlines jetzt an den Tag legen, der kann so nicht abgedeckt werden. Also die Fluglotsen werden schon dieses Jahr noch diejenigen sein, die mehr Arbeit leisten müssen und gleichzeitig auch aus Sicherheitsgründen an der einen oder anderen Stelle sagen werden, dieser Bereich ist mit Flugzeugen jetzt voll. Flugzeuge müssen einen Umweg fliegen, wenn sie dort keinen Platz mehr finden oder müssen an den Startflughäfen warten, bis es losgeht.
Ich habe für mich selbst gemerkt, dass ich keine Maschine mehr nach 10 Uhr buche, weil ich der Auffassung bin, die erste Maschine, die geht auch wenigstens dann pünktlich. Deswegen steige ich auch schon mal 6.30 Uhr in den Flieger. Was kann ich denn als Fluggast machen, um Stress jetzt zu vermeiden?
Als Fluggast würde ich immer darauf achten, rechtzeitig am Flughafen zu sein, weil gerade zum Beispiel bei solchen Flügen um 6, 6, 30, 7 Uhr, da sind natürlich sehr viele Flugzeuge auf dem Vorfeld, sogenannte Übernachter, die über Nacht dort gestanden haben. Die wollen alle mehr oder minder zeitgleich los und haben alle 200 Passagiere an Bord, die sie in der Hochsaison auch wirklich erwarten. Und wer dort zu spät an den Check-in, Kofferaufgabe oder an die Sicherheitskontrolle kommt, der kommt natürlich in so einen Zeitdruck und das Ganze wäre entspannter, wenn die Menschen eben durchaus für einen 6.30 Uhr Flug schon um 4.30 Uhr an der Sicherheitskontrolle wären.
Was sehr früh ist natürlich.
Ja, aber in der Hochsaison ist es auf jeden Fall die Garantie für ein entspanntes Durchgehen. Und wer will denn schon seinen Urlaubsflug verpassen? Denn das geht auf Kosten der Passagiere. Die müssen pünktlich am Gate sein.
Und es geht auch auf Kosten der Laune, weil man erstmal schlechte Laune hat. Da muss man halt zur Not einfach mal früher aufstehen, also genügend Puffer einplanen und dann alles schön entspannt, ganz langsam machen. Nicht auf den letzten Drücker, dann startet man vielleicht auch mal mit ein bisschen besserer Laune in den Urlaub. Erklärt hat uns das der Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Disney Plus, das ist ein neuer Video-Streaming-Dienst, den Disney eben aufbauen will. War ja schon länger bekannt, dass die da was vorhaben. Jetzt hat aber der Chef Robert Iger konkrete Details dazu ausgeplaudert. Caro Bredendieck aus unserem Team hat sich's angeschaut. Was hat der Konzern da vor?
Mitte November soll der Streaming-Dienst in den USA starten und dann innerhalb von 2 Jahren im Grunde überall auf der Welt verfügbar sein. Umgerechnet 6,20 Euro soll Disney Plus pro Monat kosten und für das Geld bekommst du erstmal vor allem Disney-Inhalte.
Also in erster Linie Animationsfilme?
Also das ist ja zumindest das, woran man zuerst denkt, wenn man Disney hört. Aber das ist ja mittlerweile ein riesiger Konzern. Zu Disney gehört ja auch noch Pixar, dann die Marvel Studios, also die ganzen Superhelden-Sachen. Die Star Wars-Reihe gehört auch zum Konzern und zum Beispiel National Geographic mit Natur- und Tier- und Wissenschaftsdokus. Und Disney hat vor kurzem erst 21st Century Fox gekauft. Das ist das riesige Filmstudio, das zum Beispiel Avatar gemacht hat, Deadpool und Bohemian Rhapsody und auch die Simpsons. Und zum Beispiel von den Simpsons sollen alle 30 Staffeln bei Disney Plus verfügbar sein. Außerdem soll es auch noch ganz neue Sachen geben, die extra für den Streamingdienst produziert werden. Zwei neue Marvel-Serien und eine neue Star Wars-Serie zum Beispiel.
Das, was du ja zum Teil jetzt da aufgelistet hast, das ist ja was, was wir durchaus auch noch bei Netflix oder bei Amazon Prime gucken können. Also bald dann nicht mehr?
Genau, Disney hat schon damit angefangen, nach und nach diese eigenen Produktionen von den Konkurrenten abzuziehen. Und die gibt es dann in Zukunft nur noch exklusiv bei Disneys eigenem Streamingdienst.
So wie man das mitbekommt, ist mit Disney Plus, aber nicht der einzige neue Player in dem Bereich vorgestellt worden, der kommen soll. Apple hat da auch noch was.
Genau, Apple TV Plus soll das Ganze heißen und es kommt auch im Herbst. Apple-Chef Tim Cook hat das vor ein paar Wochen mit viel Tamtam vorgestellt, also mit einigen Hollywood-Stars stand er da auf der Bühne wie Jennifer Aniston und Steven Spielberg. Die werden dann auch für Apple inklusive Inhalte auf der Plattform sorgen. Aber viel mehr ist noch nicht klar, auch nicht zum Beispiel, wie viel das Abo da kosten wird.
Man kann sich schon fragen, wie viele Streamingdienste muss man denn bitte schön demnächst abonniert haben, damit man auch wirklich jede Serie gucken kann, über die gesprochen wird. Also haben wir bald, weiß ich nicht, 6 Abos?
Das frage ich mich auch. Das wäre nämlich ein ganz schöner Batzen Geld im Monat. Ich glaube, der Konkurrenzkampf in der Branche ist und wird noch ziemlich spannend und ziemlich hart. Markus S. Kleiner, der ist Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Hochschule der populären Künste in Berlin. Und er sagt, dass sich die Streamingdienste in mehreren Bereichen voneinander unterscheiden und voneinander absetzen können. Vor allem aber natürlich bei den Inhalten, die sie anbieten.
Und das liegt im Wesentlichen in Eigenproduktionen, die die Streamingdienste vorlegen, die über die Marktführerschaft entscheiden werden. Der zweite Aspekt, der wichtig ist, ist der Preis des Abos, den die einzelnen Streamingdienste aufrufen. Der dritte Aspekt, der wichtig ist aus meiner Sicht, wären die Zusatzangebote. Also wie integriert man etwa Sport in die Streamingdienste?
Und zum Beispiel zum Thema Abopreis muss man sagen, Netflix hat gerade erst zum wiederholten Mal die Preise erhöht und begründet das mit den vielen Eigenproduktionen, für die Netflix ja auch berühmt ist. Bisher hat Netflix auch nach Preiserhöhungen noch keine Nutzer verloren, aber es ist eben die Frage, ob es doch irgendwo eine Schmerzensgrenze gibt. Und da muss man sagen, macht Disney schon eine Kampfansage, weil das Abo da wird nämlich deutlich günstiger sein als die Konkurrenz.
Der Disney-Konzern hat seinen neuen Videostreaming-Dienst vorgestellt. Wann genau der bei uns in Deutschland startet, ist aber noch nicht klar. Nur, dass der Markt schon jetzt eigentlich sehr heiß umkämpft ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.